Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Es ist wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir melden uns zurück nach dem Sommer. Zeit ist geworden, Ende Oktober haben wir schon fast. Ich bin der Lukas Zara und sitze in Wien und Gott sei Dank auch in dieser Saison wieder an meiner Seite der Tobias Ruf in Rosenheim. Servus Tobias.
Hi, servus Lukas, hallo an alle da draußen.
Tobias, wie war der Sommer? Wenn du an den Sommer denkst, was war das Highlight? Was war der eine Punkt, der am leibendsten war?
Tour de France hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in diesem Jahr. Also ich mache im Sommer ja immer den Podcast mit Bora Hansgrohe, dem deutschen Radteam zur Tour de France. Und die Tour dieses Jahr hat echt Bock gemacht. Also, mache jetzt auch schon, das war das vierte Jahr dieser Tour de France Podcast und es war das coolste Jahr, um den Tour Podcast zu machen. Und ja, und privat war auf Zypern, war in Rom, habe mir mal das Stadio Olimpico live angeschaut beim Europa League Halbfinale meines Lieblingsfußballteams Bayer Leverkusen. Das war schon ein Highlight. Da denke ich bis heute immer sehr, sehr gerne dran. Und naja, ansonsten du, gut durchgekommen. Es ist im Vergleich zum Winter dann eher weniger Stress, tut immer sehr, sehr gut. Aber ja, so langsam kribbelt schon der Switch. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es euch geht. Ich finde den Switch immer ein bisschen schwierig. Also bei mir dauert es immer, bis ich wirklich reinkomme, aber ja, so langsam, es bewegt sich innerlich was und ja, machen wir uns ready, sind wir bereit für das, was da kommt. Wir haben ja fünfjähriges Jubiläum jetzt, Lukas, gell?
Wir gehen in die fünfte Saison, gell? Ja. Wahnsinn, die Zeit vergeht.
Herzlichen Glückwunsch. Was sagt der Jubilar über seinen Sommer? Was hat er gemacht? Ja. Wie ist es ihm ergangen? Es ist ja jetzt auch so, Lukas, wenn es mal wieder so eine Absagenflut gibt, dann können wir ja spontan einfach mal einen Podcast über Hunde machen. Ja, weil
genau,
da hat sich einiges getan, mein Freund. Also, meine Gerti ist nicht mehr alleine in der Hunde-Après-Ski-Podcast-Welt.
Ja, es lebt jetzt die Ella bei uns seit Anfang September. Es ist eine unfassbare Bereicherung. Ein kleiner Dackel-Mischling. Sie ist sehr, sehr, sehr süß. Sie ist auch sehr frech. Sobald man durch die Tür nach draußen geht, ist sie ein anderer Mensch, hätte ich jetzt fast gesagt, ein anderer Hund. Aber es ist sehr lustig. Aber falls jetzt mehr Hundereferenzen kommen werden in dieser Saison, wisst ihr, woran es liegt. Wir sind jetzt beide Hundebesitzer. Und ich kann nur sagen, der Tobias, der kann super Tipps geben. Das sei ja mal erwähnt. Also wenn ihr da irgendwas braucht, könnt ihr dem schreiben. Der kann einem da einen guten Start abliefern. Abgesehen davon war ich tatsächlich 3 Wochen unterwegs, eine längere Reise, und zwar nach Kanada und durch Kanada. Und wenn man an Kanada denkt, aus dem Weltcup ist leider geflogen, aber wir waren natürlich dort bei Lake Louise und sogar wirklich beim Lake. Also wir waren auch bei der Talstation, ist sehr unromantisch, weil raufgefahren sind wir nicht in das Skigebiet. Aber Lake Louise, es ist unfassbar überlaufen, also komplett verheerend. Und jeder sagt, macht's das nicht. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich bin dort, sorry, Lake Louise ist da auf dem Weg, ich kann da nicht vorbeifahren. Wir probieren's aus. Unglaubliches Nadelöhr eigentlich. Wir sind dann dorthin spaziert, weiter draußen geparkt, eine halbe Stunde hinspaziert. Und dann kommt man dort an, wirklich bei diesem Chateau, das man immer kennt, wo die ganzen Weltcup-Leute gewohnt haben. Und dann dieser Blick auf diesen Lake Louise und dahinter dann einen Gletscher. Also der Anblick ist wirklich, wirklich geil. Und jetzt weiß ich auch, warum alle Läuferinnen und Läufer da immer auf Instagram gepostet haben vor diesem See. Der ist ja dann zugefroren, wenn die dort waren. Also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man dann dort ist und ein bisschen entlang geht, geht's auch. Es ist zwar überlaufen, aber man hat dann sogar seine Ruhe. Also man kann das auch gut ausblenden. Und mal, wie ich dann dort gesessen bin, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Kurz mal in mich gegangen und man dachte, hey, cool, ich habe sehr genossen, Kanada, würde ich meinen, einmal im Leben kann man das machen, ist echt eine Reise wert, das ist unglaublich schön, es war auch bedenklich leider, weil da Waldbrände waren, also ist uns auch unwohl gewesen währenddessen. Wird auch immer schlimmer dort und unfassbar, was man da sieht, was da abgebrannt ist. Aber es gibt echt sehr, sehr viele schöne Orte in Kanada, muss ich sagen. Und ja, kann ich irgendwie nur empfehlen, dass man das vielleicht einmal länger am Stück macht. Es war sehr herrlich. Ja, aber Lake Louise ist vielleicht schon ein gutes Stichwort, auch wenn es nicht mehr dabei ist. Aber fangen wir doch an und probieren so ein bisschen auf diese neue Saison vorauszublicken. Und unser Plan wäre, dass wir heute in dieser Folge, ja, das seid ihr eh auch schon gewohnt von uns, so ein bisschen Hintergründe liefern. Wir wollen über die großen Themen, vielleicht auch die sportpolitischen Themen, die Nebengeräusche, die dann doch sehr laut sind. Naja, wenn es keine Rennen gibt, kann man über nichts anderes reden als über diese Überlegungen. Und wir wollen euch quasi zu den größten Top-Themen eigentlich aus dem Sommer ja, da ein Update geben und ein bisschen auch miteinander diskutieren. Und der erste große Punkt, Tobias, das ist der Klimawandel, der so sehr, gefühlt so sehr in diesem Jahr auch fühlbar, spürbar war und auch Thema war in den Gesprächen mit den Athletinnen und Athleten jetzt im Vorfeld vom Weltcup-Auftakt wie noch nie. Also mir ist es noch nie so groß vorgekommen. Und wir sitzen jetzt wieder da, wir machen das zum fünften Mal und ich glaube, zum fünften Mal reden wir auch kurz darüber, ob es Sinn macht, dass Sölden schon Ende Oktober beginnt. Das ist ein sehr großes Thema. Und ich würde gern versuchen, quasi Vorschläge zu liefern und nicht nur zu sagen, was alles schräg ist oder schräg läuft. Sondern versuchen wir auch ein bisschen Vorschläge zu bringen und die im Einzelnen dann zu diskutieren. Aber der große Punkt, der große Auslöser irgendwie war, im September hat Greenpeace, vor allem Greenpeace, hat Aufnahmen veröffentlicht von schwerem Gerät, sage ich jetzt einmal, am Rettenbachferner, am Gletscher in Sölden. Da waren Bagger zu sehen, die am Hang gearbeitet haben. Und der Vorwurf von Greenpeace hat dann gelautet auch, dass man da nicht nur das Geröll und das Gestein irgendwie ja herumschiebt, sondern dass da einerseits Sprengungen vorgenommen worden sein könnten. Sie können es nicht endgültig bestätigen, aber es gab Hinweisschilder dort im Zielbereich in Sölden. Da stand Achtung, Sprengung, also dass man da ja fernbleiben soll. Und quasi, ja, also die können das nur vermuten, aber sie gehen davon aus. Und eben auch, dass man da wirklich aktiv auch im Gletscher reingearbeitet hat. Also nicht nur das Geröll, sondern auch wirklich beim Eis was umgegraben hat. Und das war dann so ja der große Auslöser für eine sehr hitzige Diskussion. Und die sehen wir jetzt interessanterweise auch in Zermatt-Cervinia, wo der Speed-Auftakt stattfinden soll dann im November. Dort haben wir das Gleiche. Dort sind genauso Bagger jetzt zu sehen und die fragen sich, ist es das wert, dieser große Aufwand? Und ist das da alles noch legal? Ist das wirklich auch noch nur für die Weltcup-Piste? Und ja, das ist so das große Thema. Und das ist so der Ausgangspunkt gewesen für diverse Medientermine und auch für ja, Gespräche mit Leuten aus der Szene ja, zu diesem Skiweltcup-Auftakt im Oktober. Tobias, was ist so der erste große Punkt, der dir einfällt zu dem Thema?
Boah, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich kann schon nachvollziehen, ja, dass diese Bilder entsprechende Emotionen erzeugen. Und dass man natürlich grundsätzlich darüber diskutiert, ist das legitim, da im Endeffekt so in die Natur einzugreifen. Jetzt hat die Geschichte aber natürlich mehrere Facetten und die arbeiten wir jetzt, glaube ich, auf, vielleicht als Einstieg. Ich habe mich schon jetzt auch nach den Gesprächen, die ich jetzt auch die vergangenen Tage führen durfte, eben, es war wieder die Einkleidung des Deutschen Skiverbandes. Da bringe ich ja in jedem Jahr immer Material mit und gewinnen natürlich auch total gute Eindrücke und sind auch neue Perspektiven, die mir da tatsächlich eröffnet werden. Und vielleicht als Statement auch vorneweg, dass der alpine Skirennsport jetzt wieder so verteufelt wird und hier wieder so an den Pranger gestellt wird, finde ich nicht in Ordnung, geht mir zu weit, weil man, glaube ich, schon einige Punkte auch mit dem zweiten, dritten Blickwinkel dann auch anders sieht. So geht's jetzt mir, nachdem ich eben, wie gesagt, die verschiedenen Punkte jetzt gesehen habe. Dass man zu viel eingreift in der Natur, finde ich prinzipiell natürlich nicht gut, aber man sollte sich schon genauer anschauen, was dahinter steckt. Und das hat mich wirklich gestört, wie das wieder im Endeffekt einseitig dargestellt und berichtet wurde. So, dann hat Felix Neureuther, dem ich überhaupt nichts Böses will, in seinem Podcast da auch richtig draufgehauen und hat nochmal das im Endeffekt der deutschen Öffentlichkeit näher bringen wollen. Das wurde dann im Endeffekt so auch von super vielen Medien einfach auch so übernommen. Wir werden jetzt im Laufe unseres Gesprächs ja tatsächlich dann auch herausarbeiten, warum man es gemacht hat, wie man es gemacht hat und was eigentlich da auch dahinter steckt. Also es hat so, ja, wie so vieles leider, ey, Debattenkultur in den letzten Jahren. Es wird immer, immer schlimmer. Es geht mir wahnsinnig auf die Nerven, wie sich das in den letzten Jahren zu allen möglichen Themen und Bereichen entwickelt hat. Und hier ist wieder so ein Paradebeispiel. Man wirft ein Stöckchen hin und es gibt halt unglaublich viele, die drüber springen, sofort sagen, das ist jetzt meine Meinung und das ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt, macht man nicht, alles Verbrecher, Skialpin, Klimasünder, Nummer eins im Sport weltweit. Und das geht mir tatsächlich zu weit. Wie hast du denn die ersten Impulse wahrgenommen? Vielleicht, dass wir jetzt an dem Punkt mal bleiben und du hast dich auch sehr intensiv damit beschäftigt, auch für einen Standard hast du ja wirklich gesagt, so, da hänge ich mich rein in das Thema. Wie nimmst du es denn wahr?
Genau, da wird es auch jetzt am Wochenende in der Ausgabe zwei Seiten geben zu dem Thema. Ich war unter anderem beim Atomic Media Day vom Skiausrüster, habe dort ein paar Gespräche führen können und habe auch mit Greenpeace geredet und ich habe auch mit den Liftbetreibern in Sölden geredet und mit dem Tourismusbüro dort. Was mir jetzt eingefallen ist, während du geredet hast, der erste Punkt ist, dass man glaube ich schon festhalten können, dass Bagger auf einem Skihang eben nicht normal sind. Und dass man das so auch quasi sagen, oje, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ist furchtbar.
Darf man.
Aber genau, also das meine ich. Und das zweite ist, der Skisport. Im Skisport sind die Auswirkungen der Klimakrise so spürbar wie nirgendwo sonst. Ich habe mir es überlegt. Aber es gibt Trinkpausen beim Fußball, dann trinken sie halt, dann macht der Schiri einmal öfter mit der Pfeife was und dann machen wir kurze Pause. Da kriegt man es mit, weil es irgendwie heiß ist im Sommer. Bei der Formel 1 war letztens in Katar, haben sie geklagt, dass ihnen extrem heiß war. Das ist sicher bis zur Gefährlichkeit. Aber man sieht es jetzt nicht so in den Bildern, das kommt nicht rüber in der Übertragung oder so. Im Skisport ist es am eindrücklichsten, finde ich. Und deswegen kommen diese Fragen auch noch viel intensiver. Und was ich auch festhalten will, also die sind ja alle nicht blöd. Ich glaube, es gibt mittlerweile keinen mehr in diesem Ski-Weltcup-Gedönszirkus, der sagt, dass es den Klimawandel nicht gibt. Da fällt mir ein Zitat vom Juan Pablo Montoya ein, der hat einmal gesagt, You either have to be blind or stupid. Das war, wie er mit dem Michael Schumacher mal gekämpft hat und der ihn abgedrängt hat. Und dann hat er gemeint, du müsstest eher blöd oder blind sein, dass man das nicht sieht, was da vorgefallen ist. Und das ist auf jeden Fall in den Köpfen drin. Das ist so mir eingefallen und aufgefallen. Sie sind halt alle natürlich auch wenn man sie dann befragt, ich kann das verstehen, wenn man sie nämlich sehr oft dazu befragt, zu dem Thema, zu dem Klimathema, dass das natürlich auf Dauer frustrierend sein kann, weil man da immer mit dem negativen Ausblick deiner Sportart konfrontiert ist. Die Athleten und Athletinnen sind halt einmal die, die in der ersten Reihe stehen und dann diese Fragen beantworten müssen, und eben gezielt sind sie es, weil man eben im Skiweltcup so sehr das spürbar und sehbar hat, ja. Ich kann nur für die Berichterstattung auch im Standard reden, dass man sehr wohl übers Jahr etliche Male über die Formel 1 berichten, wie krank das ist, dass sie da quasi Kontinent-Hopping machen, von Woche zu Woche, teilweise ja wirklich innerhalb von 3 Wochen in 3 Kontinenten, das ist durchaus möglich und ja, realistisch bei denen, dass es da immer größer wird, immer mehr Rennen gibt, dass das Ganze immer mehr aufgeblasen wird, das thematisieren wir schon auch. Also diesen Vorwurf, dass man da, wenn dann der Vorwurf kommt von Athletinnen und Athleten, dass man das ja immer nur beim Skisport macht, kann ich einfach nur sagen, sorry, also wir nicht. Aber vielleicht, ich kann es mir sehr gut vorstellen, für euch fühlt sich so an. Ja, klar, weil man die Artikel, wo man die Formel 1 dafür kritisiert, oder die Europameisterschaft im Fußball, die über den ganzen Kontinent von Baku bis Glasgow oder was verteilt war, das haben wir schon auch thematisiert. Schwierig, ja. Ich verstehe es, dass der Frust sich angestaut hat, aber ja, eben. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Gründe.
Ja, ich glaube, halt so ein Faktor, der die Aktiven, die Athleten extrem stört, ist natürlich auch, dass der Fokus sich total auf sie richtet, aber über das, was wir jetzt in Sölden auch gesehen haben und auch der Grund für den frühen Start in die Saison, der ja auch einer der Hauptkritikpunkte ist, der hat ja im Endeffekt erstmal eigentlich gar nichts mit dem Rennsport Ski Alpin zu tun. Wir wissen, und das sagen wir auch jedes Jahr, dieses Weltcup-Opening in Sölden ist eine Marketingmaßnahme. Sölden, Tirol, die Skiindustrie will den Menschen zeigen, ihr könnt es wieder zu uns in die Berge kommen, zum Skifahren.
Tourismusbüro Sölden hat mir das auch bestätigt und gesagt, also wir hören auch von anderen Skigebieten quasi, cool, dass das bei euch war jetzt, weil wir merken jetzt, dass die Buchungen hochgehen. Also so. Ich habe es nicht selber kontrollieren können.
Naja, aber es ist ja ein natürlicher Prozess. Du zeigst den Leuten, es wird wieder Ski gefahren. So. Und das ist im Endeffekt diese Marketingmaßnahme. Denk dran, im letzten Jahr waren wir 2 Wochen sogar früher noch dran. Ja. So, und da will man zeigen, ihr könnt es wieder kommen. Wir können wieder unser Geld verdienen mit dem Skisport und mit dem Material und was weiß ich da und Gastronomie und Tourismus, was da alles dahinter steckt. Das ist Punkt 1. Das, was jetzt in Sölden an der Piste gemacht wurde, dient im Endeffekt auch primär dazu, das macht man nicht, um am Samstag und am Sonntag 2 Weltcuprennen zu veranstalten, sondern dieser Teil, an dem gearbeitet wurde, so wurde es mir auf jeden Fall aus Quellen, denen ich tatsächlich auch vertraue, zugesagt, und es klingt für mich auch logisch und plausibel, dient auch dazu, im Endeffekt eine Piste zu begradigen und eine Piste so im Endeffekt in Position zu bringen, dass sie für den ganzen Winter vom breiten Publikum genutzt werden kann. Und dann ist es für mich im Endeffekt keine Maßnahme nur für den Ski-Weltcup. Ja, es sind 2 Rennen in Sölden. Es ist ja nicht so, dass wir da 20 Rennen fahren. Es sind 2 Rennen. Und der Rest des Jahres ist in Sölden natürlich der Großteil für den normalen Tourismus da. So, das heißt, hier wird natürlich in dem Gebiet gearbeitet, um ein entsprechend profitables, attraktives Skigebiet hinzustellen. Aber worauf richtet sich die Kritik? Ja, nicht am Tourismus und an der Industrie, sondern es hauen jetzt alle erst nur mal auf die Alpinen drauf, weil sie die Ersten sind, die dort fahren, und man zerrt sie damit in die Öffentlichkeit. Und das sind für mich im Endeffekt dann eher 2 Themen, die eher in den Bereich Tourismus gehören als in den Bereich Ski Alpin. Ski Alpin hängt natürlich mit drin. Brauchen wir nicht drüber reden. Deswegen reden wir hier in unserem Alpin-Podcast auch drüber. Aber da muss man schon auch mal hinter die Kulissen blicken. So. Und Tourismus, egal in welchem Bereich, ohne Eingriffe in die Natur, spielt's halt eigentlich nicht mehr 2023. So. Wir waren alle in Übersee schon, haben Urlaub gemacht. So. Du jüngst ja auch in Kanada. Ich meine, der Flug nach Kanada, es ist jetzt auch nicht so, wie wenn du mit dem Radl mal nach Niederösterreich fährst. So. Mhm. Hast halt auch einen höheren CO2-Ausstoß. Ich bin nach Zypern auch geflogen. So. Und bin nicht dahin geschwommen. Also, über was reden wir? So. Tourismus ist halt da. Und wenn wir Tourismus haben wollen, dann geht das nicht ohne entsprechende Einflüsse auf die Natur und auf die Umwelt. Und so ist es im Skitourismus dann halt auch.
Ja, ich kann nur jetzt nochmal, ich habe nochmal mit Greenpeace auch telefoniert, jetzt in den letzten Tagen, so einen Monat, nachdem sie diese Aufnahmen öffentlich gemacht haben. Ihre Kritik richtet sich tatsächlich sehr gezielt derzeit an die FIS, weil die FIS, also dieses Wochenende, da haben alle Beteiligten ein Interesse daran, dass das super wird. Natürlich der ÖSV als Veranstalter, die Tourismus Sölden, Tourismus Ötztal, Tourismus Tirol, Tourismus Österreich, alle Tourismus-Skigebiete hängen irgendwie da auch dran. Die wollen das natürlich auch ein Signal aussenden, hey, ab sofort könnt ihr bei uns Skifahren. Die Skifirmen, die wollen natürlich auch, hey, schaut's, ab sofort geht's los, kauft euch eine neue Thermounterwäsche, kauft euch ein neues Paar Ski, kauft euch ein und so weiter. Und die Athletinnen und Athleten auch, weil die auch unter anderem von Skifirmen bezahlt werden. Und wenn es denen gut geht, geht es ihnen halt auch gut, weil das ist deren Geldgeber gewissermaßen.
Ja, und es ist ihr Job.
Also die hängen da natürlich
ja,
schon
es ist ja dran. Ihr Job,
ja.
Lukas.
Ja, genau. Na, sicher. Ja. So. Genau. Voll. Also da war ich, die Kritik von Greenpeace richtet sich jetzt sehr konkret an die FIS im Sinne davon, dass sie sagen, durch diesen Termin, den die FIS vorgibt an diesem Wochenende, wird dieser Skiauftakt halt künstlich früh gemacht. Was ist, wenn das 2 Wochen, 4 Wochen später wäre? Wäre der Aufwand nicht so groß? Würde es vielleicht auch weniger Energie benötigen, um das Ganze aufzustellen. Aber es ist irgendwie auch nur die FIS in dem ganzen Zusammenspiel sind die einzigen, die das vorgeben und sagen können, hey, geht's nach hinten damit, weil Sölden ist froh, dass sie den Termin haben. Die werden nicht von sich aus sagen, hey FIS, wir machen das jetzt nicht mehr Ende Oktober, sondern Mitte November oder gar nicht. Dann sagt die FIS, okay, bye, wir finden uns mit anderen. Und so weiter. Also wenn du das jetzt für jeden durchspielst, kommst du halt immer da drauf. Genau. Also das ist jetzt die konkrete Forderung und das ist auch der erste Vorschlag, den wir da jetzt vielleicht besprechen könnten, den Kalender nach hinten verschieben. Das würde vielleicht auch noch als Nebeneffekt nicht alle dazu zwingen, auf die Südhalbkugel zu gehen, sondern dass sie dann vielleicht tatsächlich in Europa in den Gletschern schon ausreichend Trainingsmöglichkeiten vorfinden bis zu dem Weltcup-Auftakt, dass sie sich sagen, okay, passt, das reicht uns. Glaube ich zwar nicht, dass das so viel ausmacht, weil man jetzt auch sieht, dass zum Beispiel der ÖSV auch sehr junge Athletinnen und Athleten mitnimmt, die gar nicht Weltcup fahren, sondern das sind auch in den Levels drunter, die fahren da auch mit. Und die Europacup-Saison zum Beispiel, erstes Europacup-Rennen ist im Dezember und genau. Aber ja, wäre vielleicht ein netter Nebeneffekt. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim französischen Team zum Beispiel ausschaut, ob die auch junge Leute mitnehmen. Kann eh sein, dass das ganz normal ist.
Du meinst mitnehmen nach Sölden oder
also, nein, mitnehmen nach Chile zum Beispiel. Ja, genau, ja. Genau. Dass die dort auch mitfahren. Und dann hast du natürlich das Problem, im April noch Rennen reinzulegen, ist schwierig, weil wir leben in einer Welt, die ist vorwärts gewandt. Ja, wir schauen nach vorne in unserem Alltag. Ich denke an die Mode, die, glaube ich, jetzt wahrscheinlich schon den die Sommer Collection 2024 vorgestellt hat, wahrscheinlich. Da ist immer extrem früh. Ich sehe es in der Berichterstattung. Wir haben, wenn ich eine Reportage von den Rennen in Sölden schreibe, die wird in 2 Wochen keiner mehr lesen. Die wird aber am Tag nach dem Rennen noch eher wer lesen, aber auch schon schwierig. Also man schaut ja immer nach vorne. Und die TV-Quoten, das muss man auch sagen, die sinken mit Ende Februar. Das ist dann schon viel, viel geringer. Und das Sponsoring, da sind keine Firmen mehr da, die jetzt geil sind drauf, Ende März einen Riesenslalom im Sulz zu sponsern als Hauptpartner bei einem Skigebiet. Ja, da war jetzt sehr viel drin.
Genau. Ich glaube, der Effekt, dass wir dann diese Südamerika-Geschichte nicht mehr haben, nee, ich glaube, den wird es nicht spielen. Aus dem Grund, wann sind denn die Südamerika-Trainingslager?
Ja.
Die sind ja jetzt nicht jetzt. Ja, und wir würden ja über den Zeitpunkt jetzt sprechen, wo man entsprechend auf den Gletschern Trainingslager. Trainingslager sind extrem harte Vorbereitungseinheiten, die man auch nicht unmittelbar vor einem Saisonstart macht. Ja, sondern da werden die Grundlagen gelegt. Und die sind nun mal wesentlich früher als im Oktober, diese Südamerika-Geschichten. Also ich glaube, das wäre kein Effekt, der daraus entstehen würde, wenn man sagt, man fängt erst Mitte November zum Beispiel in Sölden an. Dafür ist die Zeitspanne zu klein. Wenn man sagt, man fängt Mitte Dezember an, okay, bin ich bei dir, dann könnte sich da was verschieben. Aber ich glaube, dass können wir da, ich finde, kann deinen Gedanken natürlich verstehen, aber ich glaube, den würde es im Endeffekt so nicht spielen. Die Athleten sagen unisono, ja, auch sie sind eigentlich dafür, dass das Ganze später losgeht. Mhm. Das heißt, sie sind ja diejenigen, die auch sagen, hey, das ist unser Job, unser Beruf, aber wir erkennen die Problematik, wir erkennen die Thematik und wären von uns aus bereit zu sagen, wir fangen später an. So. Aber wie gesagt, es ist halt der Beruf. So. Und wenn es heißt, hey, du bist hier da, zu dem und dem Zeitpunkt, da ist das erste Rennen. Es ist völlig normal und legitim, dass sie sagen, okay, dann sind wir da und fahren unsere ersten Rennen. Und bin voll und ganz bei dir, das ganze Ding zu verlängern, könnte über 1-2 Wochen vielleicht sprechen, ja. Aber es noch weiter nach hinten zu ziehen, sehe ich wie du, ist ein Schmarrn. So, und da bleibt uns im Endeffekt eine Lösung. Und auch mit der Lösung wären super viele Athleten einverstanden, macht das Ding schlanker. So. Mhm. Nimm halt 5-6 Rennen raus und dann stellt sich die Frage nicht. So. Du kannst natürlich, musst dann natürlich immer noch einen Dezember vollpacken, musst einen Januar vollpacken, auch einen Februar. Aber wenn du einen Teil rausnimmst, hast du viel mehr Optionen, viel mehr Spielraum. Das, was dann jetzt schon läuft an Veranstaltungen, das könntest du dann da irgendwo an den freien Slots und Spots entsprechend mit einbauen.
Das Problem haben wir in jeder Sportart, den Schritt zurück, den macht ja keiner
mehr. Immer mehr, also
du willst immer mehr. Ja, du hast gut Rennen Formel 1 habe ich schon angesprochen, du hast Playoff-Formate im US-Sport, wo immer mehr Teams sich dann aus der Regular Season qualifizieren, du hast die Fußball-WM mit 48 Teams in 3 Jahren. Ja.
2026,
also, ja. Ja, genau. Also, den Schritt zurück, den wird es nicht mehr geben. Wir haben heuer auch wieder 90 geplante Weltcuprennen. 90 ist schon Wahnsinn. Aber ja, also ich habe geschaut, so viele gab es noch nie. Es ist natürlich der Plan. Schauen wir, wie viele dann durchgeführt werden. Aber die Zahl 90 ist einmal ein Rekord. Kommen wir vielleicht nochmal zurück konkret zu den Baggern in Sölden. Du, Tobias, hast nämlich den Thomas Dresden getroffen bei der Einkleidung auch und der ist ja ganz gut informiert, was Sölden betrifft.
Genau. Sölden ist der Hauptsponsor seit jeher von Thomas Dresden. Also er ist da auch ganz eng verbunden mit den Menschen, die dort vor Ort den Skisport möglich machen. Mhm. Und ja, er ist da natürlich dann auch emotional involviert. Na klar, eine hundertprozentige Objektivität kann auch bei ihm dann nicht da sein, wenn das dein Hauptsponsor ist und der Ort, mit dem du sehr emotional auch verbunden bist. Das muss man vielleicht dazu sagen, aber wir werden es gleich hören. Wir spielen das ein, was er einmal zu den Arbeiten in Sölden selber sagt und was er auch zu der Thematik, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, was er auch dazu sagt. Ja, weil da wird's auch sehr emotional und ich kann ihn da verstehen. Inhaltlich, okay, ist das ein oder andere, könnte man Thema Formel 1 jetzt zum Beispiel, wenn man zu sehr ins Detail geht, ja, könnte man über einiges streiten, aber ich glaube, das Grundstatement von ihm wird klar und ich würde sagen, er ist ein Aktiver, er ist ein Athlet, der sich in Sölden, wie gesagt, sehr gut auskennt, der auch dort war, sich das angeschaut hat, mit den Leuten gesprochen hat, was da eigentlich genau getan und gemacht wird. Und das ist viel wert, meiner Meinung nach, dass wir uns das mal anhören und das machen wir jetzt, Lukas.
Das erstens einmal seit 2 Jahren genehmigt ist. Das einmal vorweg. Also da ist nichts passiert und das ist letzten Endes waren das Instandhaltungsarbeiten einer schon bestehenden Piste. Von Gletscher war da sowieso nicht mehr viel die Rede, weil Gletscher, das war Resteis, was da oben abtragen worden ist. Und das, was da passiert ist, haben sie im Sinne von der Nachhaltigkeit, vom generell vom Skisport, nicht vom Rennsport. Das vergisst man immer. Man redet immer Rennsport, wir profitieren natürlich auch davon, aber in erster Linie haben sie das für den Publikumsskilauf gemacht. Weil es sind keine Steine wegtransportiert worden, die sind nur aus dem Weg geschafft worden, klein gemacht worden und dann wieder eingesetzt worden. Und dadurch, dass die Piste jetzt gerader ist, begradigt ist, flacher, also ebener ist, ist ja dann auch nachhaltig, weil sie brauchen weniger Strom, weil sie müssen weniger Wasser aufpumpen, weil sie müssen weniger Schnee produzieren, weil es mit weniger Schnee auch Pisten hinkriegst. Somit ist es ja eigentlich nachhaltig und langfristig gedacht fürs Klima besser, wenn du den Skisport machen willst. Und das ist einmal was mir jetzt halt auch ganz wichtig ist. Ich höre so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht, wie sich da manche äußern. Auch Ex-Sportler, das geht mir tierisch auf die Nerven, weil was damit passiert ist, nicht nur, dass man unsere Leidenschaft ein bisschen schlecht macht, sondern man macht es die Kinder auch schlecht. Weil man darf nicht immer nur vom Rennsport ausgehen, wenn ich dann früher sind Kinder aus den Städten, aus Deutschland, es wird dann nicht nur bei uns in die Bergski gefahren, sondern es fahren auch viele auf Skiurlaub. Und wenn dann da mittlerweile wahrscheinlich dann die Kinder dann heimkommen nach dem Skiurlaub, dann werden die hingestellt als vielleicht Klima, keine Ahnung, Kaputtmacher und wie man es alles nennt. Und das kann es nicht sein. Weil wenn ich dann höre, dass man eigentlich mit einmal Mallorca fliegen, dass das der gleiche CO2-Ausstoß hat als 40 Tage Skifahren, dann glaube ich, da stellen wir uns alle miteinander die falsche Frage. Da sollten Sie eher mal die hinterfragen, die einfach einmal so für 2 Tage zum Saufen am Ballermann unterfliegen. Leben und leben lassen. Die sollen auch einen Profit machen, die Leute. Die Leute sollen auch auf Urlaub fliegen. Das heißt jetzt nicht von mir, dass die Leute nicht mehr auf Urlaub fliegen sollen. Aber man sollte uns Skifahrer und den Sport auch leben lassen. Weil die Formel 1 fahren sie auch unter Flutlicht. Da regt sich auch keiner auf. Champions League passiert auch unter Flutlicht.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich dein Plädoyer, natürlich in allen Ehren, aber es ist natürlich eine Diskussion, die in der Bevölkerung ist, die dem Skisport leider überhaupt nicht zuträglich ist.
Ihr werdet jetzt halt mir nichts Negatives über den Skisport auserzählen.
Nein, gar nicht. Will ich auch gar nicht hören.
Nein, also ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt vorgenommen, dass ich wieder pro Skifahren rede. Weil man hört so viel und wir haben letzte Woche beim Training eine Sitzung gehabt, wo wir stundenlang nur über die negativen Punkte gesprochen haben. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, hey, wir sitzen seit einer Stunde beieinander und seit einer Stunde geht es nur darum, was alles schlecht ist. Vielleicht sollte man mal wieder schauen, dass man den Skisport wieder positiv macht, dass man es wieder gut verkauft. Wann ein Rennen stattfindet, über einen Weltcup-Kalender, ob das 2 Wochen später ist, wo ich zum Beispiel vielleicht auch dafür war, dass man einen ganzen Kalender vielleicht ein bisschen nach hinten schiebt. Aber das ist Aufgabe von der FIS, weil wie ich schon oft gesagt habe, wir Athleten werden leider selten gefragt. Und vielleicht sollten wir es ja mit den, und da müssen sie sich zuallererst einmal mit den Ausrichter von den Rennern zusammensitzen, was sie da vorstellen können, wie man da den Kalender nachhaltig vielleicht ein bisschen angreifen kann. Dann ist auch das ganze Sommerskifahren-Thema. Sommerskifahren nicht mehr so extrem ein Thema.
Ich glaube, darum geht es eigentlich im Grunde. Es geht eigentlich nur darum.
Ja, weil wir Athleten, wir müssen ja zum Skifahren gehen. Das ist ja unser Job.
Es geht nur darum, ob das zeitgemäß ist, das Ende Oktober zu machen. Ob das nicht gescheiter war. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Jetzt hat man halt ein bisschen Glück, dass es jetzt ein bisschen winterlicher wird. Aber weißt du, letztes Jahr, da war bis 3 Tage vor Sölden, hat es 25 Grad gehabt, so ungefähr.
Also, das passiert. Aber die Formel 1 fahren sie auch im Februar.
Ja, gut.
Es ist ja so. Mir geht es tierisch auf den Keks, dass man immer auf den Skisport sorgt. Und ja, wir fangen so früh an. Wir fangen seit Jahrzehnten zum gleichen Zeitpunkt an. Die Formel 1 hat mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Renner. MotoGP fliegt kreuz und quer immer dumm. Die fliegen auch, die haben ein Renner, die haben am Anfang von der Saison fahren sie in Saudi-Arabien ein Renner, dann sind sie irgendwo anders, dann fliegen sie jetzt wieder nach Saudi-Arabien. Warum machen die nicht alles hintereinander? Den CO2-Fußabdruck mega, die wir sehen, und nicht unseren.
Diese Empörung jetzt über den Skisport, wie kriegst du das mit, das unabhängig von Journalistenfragen?
Über die Medien generell.
Also praktisch.
Ja, es wird, wie gesagt, in Sölden. Natürlich ist das ein Eingriff, braucht man nicht reden. Aber letzten Endes, da geht es um die Grundsatzfrage, will man Skisport nur betreiben oder nicht? Und die Söldner, die haben das eben angepackt und haben gesagt, ja, wir wollen, dass der Skisport nach wie vor bei uns ein Thema ist und nicht im Sommer, weil für den Sommer machen sie das nicht. Das machen sie für einen breiten Sport, wie ich schon gesagt habe, und dass sie im Frühjahr hinaus dann auch noch das Ganze betreiben können. Und wie ich schon gesagt habe, da muss man froh sein, dass es solche Skigebiete gibt, die sich so um einen Sport noch scheren. Weil wenn ich das dann höre, wie negativ dann über das Skifahren geredet wird, Skifahren ist Sport, Sport ist Bewegung. Wenn ich dann aber höre, dass immer mehr Bildschirmzeit und so weiter kommt mit den Kindern, ja, was wollen wir jetzt? Wollen wir, dass die Kinder nur noch vor der Glotze hängen? Und dass sie gescheit werden, dass sie hochintelligent sind, dass sie nicht mehr rausgingen. Und ich habe eine Tochter und mir ist es 10-mal lieber, die weiß mit 10 Jahren noch nicht, wie ein iPhone funktioniert, kann aber dafür Skifahren und Reiten und sonstige sportliche Aktivitäten machen. Und jeder Sport, es ist vollkommen wurscht, was man macht, hat einen gewissen, das schaffst du nicht komplett klimaneutral, weil auch die Sportartikel müssen produziert werden.
So, haben wir also gehört. So, und um es im Endeffekt kurz zusammenzubrechen, da wird eine Piste begradigt, damit sie weniger beschneit werden muss. Heißt, dass sie auf Sicht im Endeffekt für die Nutzung, also wir gehen immer davon aus, wir wollen Nutzung, wir wollen Skisport, und dann ist sie für die Nutzung nachhaltiger als davor. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich bei Thomas Dresen und bin auch bei den Leuten in Sölden, ist dann im Endeffekt eine Maßnahme, die, wenn ich sage, ich will Skisport sehen und ich will, dass es Skitourismus gibt und dass auch die normalen Leute Skifahren können, dann ist es eine Maßnahme, die ich gut finde. Die ich dann, was heißt gut finde, aber dann verstehe ich sie und sage, hey, wenn das wirklich sinnvoll ist, dann macht's es bitte. So, jetzt kommen wir zur ersten Hundereferenz. Ich gehe immer hier mit meiner Gerti an unserem kleinen Fluss in Rosenheim an der Mangfall spazieren. Diese Mangfall, und 2013 war das, also vor 10 Jahren, wirklich extrem, die kann zu einem echten Killer werden. Wenn es Hochwasser gibt, extrem viel Regen, extrem viel Gletscherwasser hier in Rosenheim in den Alpenausläufern, wenn das alles zusammenkommt, na servus. Und da war wirklich Land unter hier in Rosenheim. Und dann hat man angefangen, zu sagen, wie können wir im Endeffekt so eingreifen, damit A, die Menschen geschützt sind, aber B, darunter die Natur auch nicht leidet. Und dann hat man sich mit sehr viel Expertise von außen zusammengesetzt und hat diese Mangfall im Endeffekt so gestaltet, dass es jetzt heutzutage wissenschaftlich erwiesen, den Fischen der Flora und Fauna in dem Fluss, rund um den Fluss, besser geht als vor dem Eingriff. Aber die Leute, die hier wohnen, keine Angst haben müssen, dass wenn wieder wirklich hohe Wasserpegel da sind, dass wir hier wieder alle absaufen. So. Und dann greife ich in dem Moment hier auch natürlich in die Natur ein, aber habe einen positiven Effekt für die Menschen. Das ist unbestritten. Ja, können wir hier alle fragen, die hier wohnen, ob das und wie das genau dann mit der Natur wirklich ist, kann ich jetzt seriös hier nicht als 100% verkaufen. Aber von verschiedenen unabhängigen Institutionen wurde bestätigt, es geht dem Fischbestand besser als davor. Es geht der alles, was darum liegt mit ach, das sind Schwäne und Enten und die haben da einen Spaß und es ist grün und wirklich schön dort. Und dann sage ich ja, okay, hätte ich jetzt nicht eingreifen sollen, weil wir sagen, ah, der Mensch darf sich dann nicht einmischen. Der darf da nicht eingreifen in die Natur. So, das ist ein ganz plastisches Beispiel. Und wenn ich einen Bagger sehe, der rund um den Fluss arbeitet, okay, sage ich, ah, da wird halt was gemacht. Wenn der am Berg steht, ah, dann heißt es, au, na, da hat ein Bagger nichts verloren. Ja, Freunde, dann haben da aber eigentlich auch Menschen nichts verloren. Und die Berghütten und die Skihütten und so weiter, die sind auch nicht, als die Kontinentalplatten aufeinander geknallt sind, sind da plötzlich Almhütten entstanden. So. Also wollen wir überhaupt noch da hoch? Wenn wir sagen, nee, gar nicht mehr, okay, dann können wir es lassen. Aber ich finde, dass Skifahren, Skitourismus und natürlich der alpine Skisport eine Daseinsberechtigung hat. Und wenn Eingriffe sinnvoll sind und am Ende sogar nachhaltiger, dann macht sie bitte.
Ja, das klingt sehr logisch. Das ist natürlich auch das, was Söldentourismus mir gesagt hat. Also das macht natürlich sicher Sinn. Dann eben muss man das, jetzt ist der Temperatursturz kommt, soll es da relativ stürmen. Hoffentlich bleibt der Schnee da auch liegen und es ist kein Föhn oder so. Aber noch einmal, das kann man ja, wenn man das quasi 2 Wochen später macht, theoretisch wird es vielleicht doch auch weniger Energie brauchen und die dass das jetzt sicherer ist, dass dieser Gletschergeröll freigelegt hat, das macht auf jeden Fall Sinn, das will ich gar nicht bestreiten. Dass da die FIS, die macht einfach zu wenig. Also die sagt ja, sie ist jetzt schon 2 Jahre lang klimapositiv und so einen absoluten Blödsinn. Das Greenwashing, Bullshit. Das muss man halt, da muss man eigentlich drauf hinweisen, weil die eben, hey, die sind der Governing Body, die sind da dieser Verband für diese Wintersportarten und ich habe nicht so den Eindruck, dass ihnen Naturschutz groß wichtig ist, eben auch mit dem Kalender, dass man da zweimal in die USA fliegt, ja, jetzt sagt man vielleicht auch wieder, das macht die Formel 1 auch, das machen Fußballvereine genauso die ganze Zeit, man hätte das schon auch in einem Nordamerika-Trip irgendwie machen können, aber ja, so ist es eben, ja.
Ja, und gleichzeitig ist dann Lake Louise wieder nicht im Kalender. So, jetzt fährt man für die Herren, für die Speed-Herren nur nach Beaver Creek. Wir kommen nachher noch zum Kalender. Aber es war doch im Endeffekt wirklich immer gut zu sagen, Lake Louise und Beaver Creek, das waren 4 bis 5 Rennen, die man dort dann immer gefahren ist. Immer Top-Bedingungen. Ja, da stellt sich nicht die Thematik gestellt, dass man da keinen Schnee hat und das nicht klappt. Klar, mal Wind und so weiter oder zu viel Schnee, das hat man immer. Aber nicht diese Grundfrage, die wir uns hier stellen, ist, dass es noch gar keinen Schnee hat. Die Thematik war dort nicht vorhanden. So. Und ist das wieder so ein Hin und Her, dass man sagt, ja, nee, Lake Louise und so, da ist man nicht zueinander gekommen. Ja, dann musst du doch genau versuchen, wenn du die Problematik wirklich konstruktiv angehen willst, musst du doch alles daran setzen, zu sagen, es macht dann Sinn, nach Nordamerika zu fliegen, wenn wir dort auch ein entsprechendes Programm umsetzen. Und dass dort 2 Rennen, die sportlich auch hochwertig sind, unter Schneegarantie, mehr oder weniger, dort stattfinden können, dass man dann da nicht zueinander findet, dann ist halt diese viel zitierte, es ist uns so wichtig, die Klimathematik, dann scheint sie doch nicht so eine hohe Priorität zu haben.
Genau.
So. Ja. Und ihre Klimaneutralität, die können sie sich hinter die Ohren schmieren. Weil wer Setzlinge von Bäumen, die man gepflanzt hat, jetzt schon berechnet, bis die dann irgendwann mal so weit sind, aber die jetzt schon einrechnet und sagt, ja, wir haben ja da Bäume gepflanzt. Ja, Freunde, wenn die mal greifen, da gehen aber noch einige Jahre ins Land. Aber das jetzt schon ein- und umzuberechnen, ist natürlich reines Greenwashing und es nervt. Und das dann auf Rücken der Sportart auch auszutragen. Das ist ja der Verband, der die Sportart da öffentlich an den Pranger stellt. Und das nervt brutal, muss ich wirklich so sagen.
Nicht nur Setzlinge von neuen Bäumen, sondern sie rechnen sich ja auch das CO2 an von Regenwäldern, die nicht gerodet werden, weil sie die FIS quasi ankauft. Ja, also nicht gerodeter Wald, schräg. Aber ich glaube, darauf können wir uns einigen. Unser zweiter Vorschlag, den wir da hätten, wäre eine klügere Planung im Kalender. Das ist ein ganz klassisches Optimierungsproblem. Jedes Logistikunternehmen muss sich überlegen, was ist der kürzeste Weg, um alle meine Kunden zu beliefern. Das kann die FIS schon auch ein bisschen geschickter berechnen und den kürzesten Weg da suchen. Und jetzt habe ich noch einen dritten Vorschlag, der mir in der Szene so ein bisschen aufgefallen ist, auch als sehr schwierig umsetzbarer Gedanke. Aber dass man das Training verbietet bis zu einem gewissen Zeitpunkt, auch wieder so wie das bei der Formel 1 ist, da gibt es eine Sommerpause, wo 3 Wochen, 4 Wochen ein Entwicklungsstopp ist. Da frage ich mich übrigens auch, wie machen die das? Also die werden ja nicht heimgehen, Däumchen drehen, Füße hochlagern, sondern dann werden sie halt nicht in der Fabrik arbeiten, aber du wirst ja vielleicht, da, also das kannst du ja nicht kontrollieren. Und wie willst du das kontrollieren quasi? Ja?
Da gibt es aber ganz, ganz strenge Kontrollen und auch wirklich Regeln. Wenn du dagegen verstößt, hast du ein wirkliches Problem. Und in der Formel 1 ist der Haupthintergrund, um einfach den Mitarbeitern Pause zu geben.
Genau, so. Weil die Saison so lang und intensiv ist.
Voll. Ja, und immer länger wird. Also jetzt sind auch wir schon in diesem Formel-1-Vergleich immer drin, der mich ja wahnsinnig nervt. Ja. Elias mit seinem der Ski Alpin soll die Formel 1 des Wintersports werden.
Ja.
Boah, Leute, hört auf, ey. Ja, und das Skispringen soll es übrigens auch werden. Ja, haben andere aus der FIS auch gesagt. Da wurde jetzt im Sommer Grand Prix ein Teamradio ausprobiert im Skispringen. Da stehen die Springer, die kommen unten an und dann funken sie im Teamradio hoch. Ja, sag mal, Leute, hört's doch bitte auf. Ja, was sollen der sagen? Ah, Sprung war leiwand, Spur ist gut, danke, Landung gut. Ja. Der ist 12 Sekunden unterwegs vom Balken bis zur Landung.
Ja.
Teamradios machen Sinn in strategischen Sportarten. So, aber nicht in sowas. Also, ich will jetzt nicht über das Skispringen sprechen, aber immer diese Orientierung, Formel 1 hier und Formel 1 da. Ja, soll man 10-mal die Formel 1 haben? Oder was? Nein.
Ja.
Mal ein bisschen eine eigene Identität und dass man als Sportart wirklich auch Zeichen setzt und sagt, oder als Verband sagt, hey, dieser Sport ist so unmittelbar mit der Natur verbunden. Und wir setzen jetzt klare Zeichen mit schlankerem Kalender, mit weniger Reisen. Und wir nehmen mal ein bisschen raus, ja, nicht immer höher, mehr und weiter, weil das macht nichts besser, sondern wir verschlanken uns, um im Endeffekt attraktiv zu bleiben. Das ist eine Chance, aber die wird natürlich mit Anlauf wird die über den Haufen geworfen. So.
Ja.
Wer mit da ganz vorne mit dran ist, ist der Kollege, der aus allem eine Formel 1 machen will. Und das ist halt der Präsident.
So. Ja, genau. Absolut, ja. Was mir noch auffällt, irgendwie ist da gefühlt ein bisschen Bewegung drin. Atomic hat da einen Klimagipfel veranstaltet. Erstmalig hat sich zusammen mit Protect Our Winters zusammengetan, hat sich da auch ein bisschen Expertise reingeholt und da kamen auch andere Ausrüster zu Atomic und haben sich das angeschaut. Also das war schon auch, glaube ich, ganz gut, was ich so gehört habe, dass man sich da mal auch ein bisschen damit mehr noch intensiver auseinandersetzt, auch über dieses ganze vielleicht über diese Skifirmen denken hinweg. Es ist ja so zerstreut, dieser Ski-Weltcup, in Ski-Ausrüster, in nationale Verbände, in die FIS, die von oben herab gefühlt irgendwie regiert, sage ich jetzt fast einmal. Aber ja. Und diese Sölden-Bagger-Debatte, die wird es eben jetzt in der Schweiz auch geben oder gibt es schon längst, eben mit Zermatt, mit diesem Speed-Auftakt. Und da wäre es natürlich ein ganz katastrophales Zeichen, wenn das jetzt zum zweiten Mal nicht klappen würde. Ja, also das wäre, die wollen das sicher noch viel mehr umsetzen als im vergangenen Jahr. Weil das wäre ja das Zeichen, kommt es nicht zu uns, bei uns geht nichts Skifahren. Also ja, was man sich dann vielleicht denken könnte, wenn man das liest. Das Problem hat zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, weiß ich, ganz extrem, wenn dort Weltcuprennen abgesagt werden, die kommen zum Kalender, aber das findet dann eben im Jänner statt, da wo es eigentlich gehen sollte. Wenn da keine Rennen sind, die haben große Probleme dann mit quasi Image-Schaden. Hey, bei uns geht nichts, kommt es nicht vorbei. Obwohl eh natürlich Lifte offen hätten, aber ja, die Weltcup-Piste ist halt nicht renntauglich. Ja. 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 Und was mir aufgefallen ist, eine Wendy Holdener hat in der Skihalle in Deutschland trainiert, in Norddeutschland, in Wittenburg, glaube ich, war das. Ja, kann das? Ja, Wittenburg, genau. Ja, das ist natürlich auch dann für Slalom-Training sicher ein bisschen eine Option auch. Hast du sonst noch was zu diesem großen Klimathema, was du loswerden willst?
Ich muss mal kurz durchatmen.
Ja, alles genau. Gut. Dann machen wir kurz eine Pause und dann geht's weiter mit den spannenden Themen des Skiweltcups. Wir sind zurück bei Après-Ski, schauen auf die neue Saison voraus und beschäftigen uns mit einer Regeländerung, Tobias, nämlich es kommt zum Verbot des Fluoreinsatzes im Skiwachs. Fluor hat die angenehme Eigenschaft, dass sie extrem wasserabweisend ist. Die Eigenschaft ist, ja, Fluor ist es. Das ist deswegen ziemlich cool, das im Wachs drin zu haben, vor allem wenn es eben wärmere Bedingungen hat. Das Problem ist, beim Auftragen kann das giftige Dämpfe erzeugen und auch für die Umwelt schädlich sein. Deswegen gibt es, glaube ich, sogar EU-Verordnung mittlerweile, dass man kein Fluor einsetzt, dass das verboten ist. Ich habe mit dem Christian Höflehner gesprochen von Atomic, das ist der Rennsportleiter dort und er hat mir ein bisschen erzählt, wie das so aus Ausrüstersicht ist, dieses Fluorverbot, worauf man sich da alles vorbereiten muss und was das für Komplikationen auch mitbringt.
Also eins vorweg, und ja, was wirklich ganz wichtig ist, wir sind völliger Befürworter vom Fluorverbot aus ökologischen Gründen, Gesundheit für die Serviceleute, Kostengründen, viele, viele Gründe. Fluorverbot absolut okay. Das Problem ist ein bisschen, ein Reglement einzuführen, wo die Messmethode nicht komplett genau ist. Also du hast diese, zum Beispiel die Standhöhe bei den Ski, gell, da hast du
eine Schablone,
ja oder nein. Und da hast du jetzt ein Gerät, das eine sehr große Messtoleranz hat. Ich weiß nicht, ob du weißt, der Grenzwert ist ja definiert mit 1,0, was auch immer das ist, ich glaube Prozent oder was auch immer das ist, also der Grenzwert ist 1,0. Mhm. Und der Hersteller gibt die Messtoleranz des Geräts schon mit 0,8. Das heißt, wenn du da noch rechnest, was man redet mit Verunreinigungen, was noch völlig unklar ist, welche Rolle spielen Rückstände vom Flur, die durch irgendeinen Pistenarbeiter im Schnee gekommen sind, oder durch alte Skisäcke oder durch Skifix, die den Ski berühren, man weiß es einfach nicht. Vielleicht eh ist kein Problem, aber man weiß es momentan noch nicht. Wir haben natürlich so ein Gerät zum Messen und sind dann einfach draufgekommen, dass die Schwankungen wirklich sehr, sehr groß sind. Wir sind jetzt alles, bei uns ist alles im grünen Bereich momentan. Trotzdem ist immer wieder dieses Fragezeichen, hoffentlich ist nicht irgendein Messfehler, der dich da unschuldig eigentlich zum Handkuss kommen lässt. Und das, was wir jetzt nicht ganz verstehen, dieser Toleranzwert von 1,0, wenn man den ein bisschen erhöhen würde auf 1,5 oder 2,0, dann würden diese ganzen Messfehler und so weiter völlig egal sein. wenn du wirklich betrügen willst, dann bist du eh nicht auf 1,6 oder 1,7, dann bist du eher 14. Und alles, was unter 2 ist, ist laut Experten jetzt nicht irgendwie leistungsfördernd. Das heißt, solange du unter 2 bist, hast du keinen Vorteil. Die FIS antwortet auf dies, auf die Anfrage, ob wir nicht dieses, diesen Messwert oder Toleranzwert erhöhen könnten, halt darauf, dass dann probiert wird, an diesen Toleranzwert heranzutricksen, was nicht geht. Das wird sich niemals wer trauen. Danke, das wird sich nie mehr trauen, weil diese Angst vor der Disqualifikation, die ist einfach viel zu groß.
Ja,
ja, und jetzt sind wir da mit einem Haufen Ski, einem Messgerät. Alle Ski sind momentan bei uns im grünen Bereich. Wir hoffen, dass da jetzt nicht irgendwie durch Verunreinigungen, Messfehler irgendwo ein Problem entsteht. Vielleicht ist es eh alles kein Problem, aber momentan haben wir schon ein bisschen ein Fragezeichen.
Und letztverantwortlich ist ja der Servicemann. Und dann
kannst du den Servicemann auch nicht verantwortlich
machen. Nein, eh nicht. Aber
du stehst blöd da als Servicemann.
Ja, genau.
Oder als
Firma. Der Blöde
am Ende ist der Athlet, weil der kann wenigstens dafür. Mhm. Und der Servicemann vielleicht aber auch nicht. Und das ist ja, da drüben geht ja die Angst um, aber da. Die sind einfach auch ein bisschen ratlos und sagen, ja, was soll man noch machen? Also wir unsere Ski zu reinigen, so wie es uns vorgegeben worden ist oder empfohlen worden ist, zu messen, zu kontrollieren, zu testen, mehr können wir nicht da. Wenn wir jetzt nur irgendwo einen Positiven haben, dann ist das Schicksal fast.
Ja. Wie funktioniert das Gerät? Fährt man da drüber und dann?
Nein, da wird der Ski wird eingespannt in so eine Vorrichtung. Und das Gerät ist so groß wie so eine Schuhschachtel ungefähr. Das hat einen optischen Messstrahl. Das ist so auf ein paar Zentimeter Entfernung, läuft das über Lichtreflexion. Aha. Da wird quasi das Licht zurückgeworfen und aus dem wird dann irgendwie herausgerechnet, wie viel Fluor da drin ist. Aha. Das ist natürlich das Problem. Der Ski hat natürlich eine Struktur, die ganz uneben ist und der Mikroskop nämlich richtig.
Mhm.
Und je nachdem, wo der Lichtstrahl jetzt auf diese Struktur auftrifft, wird sie natürlich auch wieder anders reflektiert. Also zum Beispiel hat uns bis jetzt auch keiner sagen können, ob die Struktur einen Einfluss nimmt oder nicht. Wir hätten bei unseren Messungen glauben herausgefunden zu haben, dass eine tiefe Struktur ein anderes Messergebnis bringt wie eine glatte Struktur, was ja nicht sein sollte, weil das hat nichts mit dem Fluor zu tun, ob die Struktur jetzt grob oder fein ist.
Das wird Sinn machen, weil wenn man da einen Lichtschall reinschießt, dann der reflektiert öfter oder bricht öfter
ich
in den Muster.
Ich kann ja nicht sagen, wie die Reflexion ausschauen muss, damit jetzt Fluor erkannt wird oder nicht, aber es gibt ein anderes Ergebnis bei unseren Messungen, wenn die Struktur grob ist, als wenn sie fein ist. Und das sind halt jetzt alles so Fragezeichen, vor denen wir stehen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben alles, wir haben den ganzen Rennstall gereinigt. Da ist natürlich seit Jahren Flur gewachsen worden, da ist überall der Staub um. Wir haben den ganzen Rennstall gereinigt, wir haben alle Ski gereinigt, wir haben die Skisäcke alle gereinigt oder neu gekauft, das ganze Werkmaterial neu gekauft. Also,
dass da ja nichts sein kann, nicht?
Genau, also dieses Risiko kann man einfach nicht eingehen.
Und ich höre da heraus, es gibt eine große Unsicherheit in der Messbarkeit dieses Fluors auf dem Skiwachs und man muss sich auch Messgeräte anschaffen. Was ich gehört habe, sind die auch relativ teuer, also die Geräte, mit denen dann auch eben die Kontrolleure das messen. So Nationalverbände haben sie das anschaffen müssen und Skifirmen, wobei ich da ja nicht verstehe. Tobias, du hast ja da einen besseren Einblick. In anderen Disziplinen gibt es dieses Fluorverbot ja schon ein bisschen länger, hast du gemeint. Und dementsprechend, ja, haben die
es
das
geht,
ja schon.
Ja, es geht hier nicht um ein allgemeines Fluorverbot.
Ja.
So. Mhm. Hat man Biathlon letzte Saison schon und zwar... Mhm. Boah, Leute, wenn mein alter Chemielehrer jetzt zuhört, wird denken, das erlaubt dieser Mann sich hier, ja, über Ketten und Elemente und was weiß ich zu sprechen. Okay. Es geht um dieses Element Fluor und so weiter besteht aus verschiedenen Ketten und es geht um diese eine extrem schädliche, das ist die C8-Kette. Und die war letztes Jahr im Biathlon schon verboten. Und das ist auch jetzt das große Thema. Darum geht's. Das ist das schwarze Schaf da in dieser ganzen Geschichte. Und das ist eine EU-Verordnung. Also es ist nichts, was man jetzt da exklusiv erfindet. Aber man geht als FIS natürlich einen Schritt weiter, sagt ja, dann verbieten wir es insgesamt. So. Eigentlich geht's um diese C8-Thematik. Und Im Biathlon sollte dieses allgemeine Flurverbot auch schon länger kommen, aber die Internationale Biathlon-Union war so ehrlich und hat das offen kommuniziert. Ich habe da mit dem sportlichen Leiter wirklich oft drüber gesprochen von der IBU und man hat gesagt, ja, wir haben Testgeräte, aber die sind noch nicht so weit. Wir sind uns da einfach nicht sicher. Und wir müssen natürlich auch besprechen, was soll es für Konsequenzen geben? So. Und im Biathlon ist man jetzt so weit und sagt, okay, wir haben eine Messmethoden im Endeffekt, die, wo wir uns sicher sind, dass sie gut sind, dass sie funktionieren. Aber, und das wird gleich auch Thema sein, wie gehen wir denn bei Verstößen damit um? Mhm. So. Also es ist wie auch wieder ein Riesenfeld. Ich glaube, wir dröseln es mal Punkt für Punkt auf. Wie gesagt, das Flurverbot, diese Thematik, mit der sehen wir uns jetzt konfrontiert. Also, was heißt das ganz genau? Es werden unten im Zielbereich stichprobenartig Kontrollen genommen und 3 Messungen pro Ski werden durchgeführt. Und wenn man dann im Endeffekt zu dem Ergebnis kommt, da hat jemand gegen das Flurverbot verstoßen, ist er disqualifiziert. Jetzt ist die Thematik, aber die Hersteller wissen das natürlich und stellen sich da natürlich drauf ein. Die produzieren ja jetzt kein Produkt, wo sie wissen, das wird eh verboten. Sondern die sind natürlich schon längst, die sind auch viel weiter und produzieren da im Endeffekt auch kaum mehr Wachse oder gar keine Wachse mehr, wo dieses Verbot drinnen ist. Okay, klingt ja dann im Endeffekt für uns erstmal ganz chillig so. Ah ja gut, die Wachse sind nicht mehr da, also kann natürlich auch nichts passieren. Es ist halt leider nicht so einfach, wie man es immer denkt. Ja. Wir haben es im Einspieler ja auch gehört. Die Materialwägen und Sporttaschen und alles Mögliche ist kontaminiert, auf gut Deutsch gesagt. So. Und jetzt kommen wir zur Messmethodik zurück. So. Man hat es im Deutschen Skiverband, ich habe mit Wolfgang Mayer natürlich da auch drüber gesprochen, und er hat uns berichtet, dass man sich da im Deutschen Skiverband voll reingehängt hat und natürlich auch gesagt hat, hey, wir schauen, dass wir da natürlich sauber aufgestellt sind zur neuen Saison. Mayer sagt, wir können nicht sauber aufgestellt sein, weil die Messmethodik nicht ausgereift ist. Er berichtet von Messungen, ein und dasselbe Ski. Sie haben dreimal den exakt selben Ski, ja, getestet und einmal hieß es, nee, sauber, passt. Wir kommen durch die Kontrolle. Einmal hieß es, wir bewegen uns im Grenzwert, nochmal nachkontrollieren. Und einmal hieß es, ja, wir haben den Grenzwert klar überschritten.
Mm, ja.
So, okay. Und was machen wir jetzt damit? Was kommt da auf uns zu? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Aber vor allen Dingen, und das haben auch die Athleten im Kopf, die Athleten sind total verunsichert, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt. Und die Thematik heißt, du wirst unten stichprobenartig kontrolliert und wenn es heißt positiv, bist du natürlich wirst du als Betrüger hingestellt, ja, das ist erstmal die öffentliche Wirkung und B, wird dir natürlich dann dein Sieg, dein Stockerlplatz, keine Ahnung, der wird dir aberkannt und es gibt keine Möglichkeit dagegen Protest einzulegen, keine Chance, geht nicht. So, das was du machen kannst ist, dass du vor ein Zivilgericht dann gehen kannst. Ja gut, was haben wir denn dann? Ja, also, der Odermatt gewinnt jetzt in Sölden. Unten sagt das Testgerät, der hat Flurwachs verwendet, der wird jetzt disqualifiziert. Dann kann er nicht direkt Protest einlegen, geht nicht. Dann geht es vor ein Zivilgericht. So, und wir alle, ich als Deutscher vorneweg, Bürokratistan, ja. Also was kommt da auf uns zu?
Und dann also heißt du meinst, der Odermatt wird dann nicht nach Zermatt fahren, sondern von Sölden abreisen, nicht nach Zermatt, sondern nach Innsbruck, läutet dort an beim Gericht und sagt, hallo, ich muss das jetzt...
Er persönlich wahrscheinlich einbringen. Nicht, aber die Delegation. So, ja. Also Leute, die aus dem Umfeld. Ja und dann stellt sich irgendwann über zivilgerichtliche, hab natürlich auch kein Jura studiert in den letzten 6 Monaten, und dann stellt sich nach einer gewissen Zeit dann raus, Klage stattgegeben und dann bericht man hier im Januar, Odermatt hat übrigens doch Sölden gewonnen. Leute, wohin soll das gehen? Und die Athleten unisono sagen, völlig okay. Wir können dieses Verbot mit entsprechenden Kontrollen einführen, aber dann muss es garantierte Möglichkeiten geben, zu sagen, ja oder nein. So.
Ja.
Und ey, wenn die das alle durch die Bank, und die sind damit täglich konfrontiert, so sagen, dann sitze ich hier und wundere mich und denke mir, was machen wir denn? Hey, nächster Ausflug, Skispringen. Es wird der vorletzte heute sein, ja, der drittletzte. gleich hab ich noch einen. Wie nervig ist das mit diesen Anzugskontrollen? Bitte.
Aha.
So.
Stimmt,
dann denkst du so, boah, mega, super Sprung, gut gelandet, unten wird gejubelt, ey, denkt an Olympia 2022, Mixed-Team zurück, was eine absolute Farce war.
Mhm.
Und das ist schon nervig, so. Aber da hast du wenigstens im Endeffekt die Vermessungsmöglichkeiten, alles klar, alles okay, ja. Zur Not wird per Hand dann noch abgemessen. Aber hier, wenn es so unsicher ist und du keinen Protest einlegen kannst, weiß ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, Lukas, ich glaube, das wird gerade heißer gekocht, als es am Ende umgesetzt wird. Wenn es da ein, zwei Präzedenzfälle gibt, wo der Aufschrei dann entsprechend groß wird und wo dann die Athleten und die Verbände und auch die Zuschauer sagen so, was läuft hier? Bin ich ganz schnell dabei zu sagen, hier könnte ein Rad wieder zurückgedreht werden. Und dann bin ich jetzt beim Biathlon und da war es letztes Jahr tatsächlich so, dass man gesagt hat, wenn es Verstöße gibt, dann gibt es Geldstrafen.
Mhm.
Es wird dann aber keine Ergebnisse korrigiert.
Mhm.
Es gibt dann Geldstrafen und man ist dann natürlich registriert und hinterlegt und im Wiederholungsfall und zwei und drei und viermal, dann reden wir auch über harte Sanktionen, was Ergebnisse, was Startplätze und so weiter angeht. Ist ein Thema, mit dem man, glaube ich, dann eher arbeiten sollte. Aber hier dann Ergebnisse abzuerkennen, ohne die Möglichkeit, dass Protest eingelegt wird, bei einer unsicheren Messmethode. Wie siehst du's?
Ja.
Sorry, aber.
Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass wir in Sölden Disqualifikationen sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir das
in dem Jahr noch sehen werden.
Genau. Aber es ist halt ein Graubereich, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, der natürlich sehr zart werden könnte. Also du kannst ja dann nicht, also wenn dann eben die Top 3, wenn man bei denen Flur nachgewiesen hat, dann denken sich die anderen, okay, dann trage ich das auf beim nächsten Rennen bei mir und es passiert mir auch nichts oder wie, ja. Also, wie gesagt, es hätte das Potenzial, wieder rundzugehen, aber
ja klar, ja. Aber wie gesagt, dieses extrem gesundheitsschädliche C8, diese Flurkette, die ist ja gar nicht mehr drin in den Wachsen. Mhm. Das heißt, dass du von den Herstellern das gar nicht mehr kriegst. Und wenn du dann sagst, dann greife ich jetzt in meine alte Schublade, wo ich noch das ganz scharfe Zeug habe, wenn du das halt übertreibst, dann hast du aber ein ganz anderes Problem.
Ja.
So, dann bist du nämlich auf dem Level mit Doping-Sündern. Und wenn dir das systematisch nachgewiesen wird, dann wird dir nicht nur ein Sieg aberkannt, sondern dann bist du. Dann werden sie natürlich auch eine Möglichkeit finden müssen, zu sagen, hier ist ein extremer Betrüger unterwegs und dann wird der extrem bestraft. So. Mhm. Und was ja viele auch sagen, wir hatten hier auch schon Rutscher zu Gast. So. Ja, und dann hat ein Rutscher hat halt jetzt Flur auf seinem Ski. Und dann fährst du da drüber und dann bist du plötzlich damit in Verbindung gekommen.
Mhm. So.
Das heißt, du hast eigentlich gar nichts falsch gemacht.
Ja.
Ja, aber aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, ist da halt Flur nachweisbar. Ja, und dann bist du jetzt schuld. So.
Genau.
Deswegen, nächster Ausflug, Skispringen. Man hat mit Martin Schmidt geredet. So.
Mhm.
Unser Skispringenheld aus den 2000ern, Anfang 2010ern.
Mhm.
Der Martin hat dann gesagt, ich habe natürlich noch zu Hause noch ganz altes Wachs rumstehen. Jetzt ist Martin natürlich auch im DSV tätig, ein ganz schlauer Kopf und der ist nicht so doof und trägt es jetzt noch auf seine Ski auf. Aber wer sagt denn uns, dass das nicht irgendwelche Leute tun, die dann zufällig irgendwie auf irgendwelchen Pisten unterwegs sind? Ich kann nur einen Kopf schütteln. Ganz ehrlich.
Ich glaube, wir können festhalten, dass es Potenzial hat, dramatisch zu werden, aber hoffen natürlich auf das Beste. Und es war jetzt ein bisschen technisch vielleicht dieser Punkt, aber werden wir beobachten, werden wir sehen, ob es da irgendwelche Verstöße gibt. Ich glaube, das Beste wäre, Sie finden ein Messgerät, das präziser ist, da, wo die Schwankungsbreite nicht so groß ist, dass man da schon in den verbotenen Bereich kommt.
Genau. Und eins vielleicht noch, ich habe mit Kira Weidle gesprochen und die Top 30 der Speed-Damen, die sind jetzt wirklich dran und das ist alles schon in Vorbereitung, in Planung, dass da ein Protestbrief an die FIS herausgeht.
Okay.
Und jetzt nicht von allen unterschrieben. Sie hat gesagt, okay, sie muss noch abwarten, wer sich da anschließt, aber überwältigende Mehrheit steht dahinter zu sagen, wir wenden uns als Athletinnen direkt an die FIS und sagen, Leute, so geht's nicht.
Okay, ja, das ist ja ein Zeichen und eine klare Haltung. Okay, ja, sehr gut. Harter Themencut, Themenwechsel jetzt. Ein anderer Aufreger im Sommer war das Helmsponsoring. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Die FIS will konkret den Athletinnen und Athleten von Red Bull, ich denke da an Marco Odermatt, Sophia Gottscher und alle anderen, ich vergesse sicher viel zu viele, deswegen höre ich jetzt auf, verbieten mit diesem typischen Red Bull Helm, der ja dieses silberblaue Design hat, den will man verbieten, weil es ist ja ein Sponsoring in der Größe von 50 Quadratzentimetern erlaubt. Ja, das ist so ein Quadrat. Wie groß ist das? Das kann man sich vorstellen, circa wie eine Spielkarte. Natürlich hat die Spielkarte ein anderes Format, aber von der Fläche her entspricht das ziemlich dieser Fläche. Ne? Hat man da irgendwie das unter der Hand, habe ich gehört, das ist ja so ein, Kuhhandel, oder? Dieses ganze Fandia, Red Bull Racing, wenn dann, also ich sag's jetzt mal unter uns, es hört uns ja keiner zu hier, aber Fandia geht uns ja so am Arsch und Red Bull Fandia, dass wir denen jetzt ein bisschen genauer auf die Finger schauen. Und was ist denn da? Eigentlich ist das ja gar nicht erlaubt. Das würde dann etliche betreffen. Du hast ja den Nils Hintermann mit seinem gelben Ricola-Helm. Ja, du hast, ich glaube, die Wendy Holdener hat doch dieses Kaffee-Latte-Zeugs, oder? Das ist auch ein eigenes Design. Du hast Milka-Helme, du hast Manner-Helme in anderen Disziplinen. Du hast alles mögliche, Unica ist knallblau.
Fissmann, Deckard Fissmann, knallrot.
Ja, genau. Also
Deutschland sehr.
Sehr gut. Ja, also das. Und was ich jetzt aber schon auch sagen will, Red Bull. Wenn Red Bull jetzt einen komplett schwarzen Helm hergibt und da ist nur das Red Bull-Logo drauf, es ist jetzt nicht so, dass man das nie wieder erkennt, dass das von Red Bull gesponsert ist. Du hast auch, habe ich gehört, und gesehen, Fußballmannschaften, die Trikots haben, die nicht silber und blau sind. Und trotzdem erkennt man, dass das Red Bull gesponserte Mannschaften sind. So ist es nicht. Aber es ist natürlich ein kleiner Hickhack, der jetzt vor allem Marco Odermatt verunsichert hat. Da gibt's schon neuen Helmdesigns. Das hat man jetzt, ich habe es heute erst gesehen, zum ersten Mal. Das ist halt so, das sind jetzt blau gesprenkeltes Muster. Und er hat einen fetten Löwen hinten drauf. Schaut schon ganz cool aus, der Helm. Ich würde mir generell eigentlich wünschen, dass man da ein bisschen mehr vom Design her sieht. Coole Helme. Jetzt, wenn ich jetzt sage, wie in der Formel 1, dann schimpfst mich. Ich sag's nicht.
Ich muss erstmal eine sprachliche Brücke bauen. Ja. Dafür bin ich ja auch da zwischen der österreichischen Sprache, die ich sehr mag und
jetzt bin ich gespannt.
Die ich auch sehr gut verstehe, und der Deutschen, weil wir viele Zuhörer aus Deutschland haben. Du hast gesagt, die Red Bull und Fandir geht uns so am Arsch. Damit meintest du natürlich die FIS, nicht uns.
Ja, genau.
Nicht Lukas, Tobias, Apres-Ski, sondern das ist ein Kleinkrieg, der geführt wird zwischen zwei mächtigen Playern, natürlich dem internationalen Verband und der Dachmarke Red Bull, unter der diese ganze Geschichte abläuft.
Deswegen, ja, genau.
Da wollte ich noch mal kurz.
Sehr nicht, gut, sehr gut.
Jetzt jemand denkt, dass wir auf Konfrontationskurs hier sind.
Nein. Und du hast, Tobias, einen Einspieler mitgebracht. Du hast das angekündigt. Wir schauen nochmal zum Skispringen. Du hast einen Einspieler, der perfekt zu diesem Thema aber passt.
Weil es ein Red Bull-Athlet ist.
Ja.
So, und er im Endeffekt damit davon direkt betroffen ist. Es geht um Andreas Wellinger, deutscher Skispringer, der wie gesagt Red Bull Athlet ist. Den habe ich am Medientag auch auf diese Thematik angesprochen. Und ja, sehr klares Statement vom Andy Wellinger, was er denn davon denkt.
Bleiben wir nochmal bei dem Thema, was von oben auch aufgesetzt wird. Ich schaue auf deinen Kapperl, ich schaue auf die FIS und die FIS will sich da jetzt einmischen, wie der Helm designt sein soll. Mir fehlen die Worte, hast du hoffentlich welche für uns?
Evans, ja, ich muss jetzt kurz überlegen, wie viel und was sage ich. Ich sag's, wie ich's denk. Ich finde es absolut dämlich. Ich glaube, dass langfristig der Wintersport dadurch kaputt gehen wird, weil ja, es gibt ein Reglement mit 50 Quadratzentimeter von der Fläche. Da muss man aber sagen, seit 30 Jahren haben die Kopfsponsoren ihre Farben. Sollen wir jetzt alle mit dem weißen Helm springen, wo nur noch ein Logo vorne drauf ist, sieht doch einfach auch scheiße aus. Was macht's denn aus, die Identifikation? Jeder weiß, ich habe einen Red Bull-Helm auf. Jeder weiß, der Eisenbichler hat einen Fissmann-Helm auf. Und das macht doch einen Sport irgendwo aus. Und das Ziel sollte sein, dass wir in einer schwierigen Zeit, wo wir uns befinden, für einen Sport arbeiten, die Sponsoren mit ins Boot nehmen und alle zusammen einen Weg finden, wie wir Wintersport, Skispringen, Skialpin, alles, was drumherum passiert, gut repräsentieren, damit am Ende der Fan, der Zuschauer, weil ohne den funktioniert es nicht, wenn wir keine Fans haben, wenn wir keine Zuschauer haben, dann interessiert es keinen, dann haben wir keine Sponsoren, dann finden keine Wettkämpfe statt, irgendwann sagen die Athleten, warum soll ich mitmachen, interessiert eh keinen. Und da sollten wir es eher von der Seite aufrollen, wie bringen wir alle miteinander in ein Boot, und dann finde ich halt die politischen Machtspiele etwas fragwürdig.
So, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen und will jetzt wirklich mal die Frage stellen. Klar, natürlich würde es vom Design auch anders gehen und man würde trotzdem Red Bull oder andere Sponsoren noch erkennen. Aber was haben die sich da jetzt schon wieder einzumischen? Was ist denn jetzt schon wieder das Problem mit der FIS? Das sind doch keine logischen, pragmatischen Sachen, wo man sagt, damit machen wir unseren Sport besser. Das sind Kleinkriege, die geführt werden. Ja, um im Endeffekt diese Allmachtsfantasien zu bedienen. So, Thema Vermarktungsrechte und so weiter, da reden wir wann anders nochmal drüber. Da wollen sie auch alles zentralisieren, alles an sich reißen. Und jetzt wollen sie auch hier Regeln vorgeben, wie das im Endeffekt, wie diese Helme auszusehen haben. Hey, wenn es jetzt darum geht, dass hier für Pornografie, für Alkohol, für was weiß ich, schädliche Dinge, dass man da ein bisschen in Sponsoring mit eingreift, ja, bin ich dabei. Aber nein, Leute, hört's auf. Das sind die Firmen und Wellinger sagt es ja auch. Wellinger ist jetzt zweifacher Olympiasieger, der gutes Geld verdient mit seinem Sport. Aber ja, es gibt viele Nachwuchsathleten, die wahnsinnig froh sind, wenn sie Sponsoren haben, die ihnen helfen, diese Karriere zu begleiten. So, und in der Endkonsequenz geht es dann auch um all die anderen Namen, die wir schon aufgeführt haben. Und da haben die, da hat die FIS, die sollen da jetzt die Finger davon lassen. Ich finde es schon bei Olympischen Spielen vom Internationalen Olympischen Komitee, da ist ja gar nichts zu sehen, werbetechnisch, nur die Sponsoren eben des Internationalen Olympischen Komitees. Schon da finde ich es echt problematisch, weil das die größte Bühne ist, die Individualathleten haben. So, und ihnen da die Möglichkeit zu haben, hey, da können wir nochmal Geld verdienen. Wir reden nicht von den Multimillionären, die es in anderen Sportarten gibt, sondern das sind oft Leute, die ohne Sponsoring den Sport nicht ausüben können. Und wenn da immer mehr beschnitten wird und die Firmen immer mehr sagen, ja so, lohnt sich das eigentlich noch? Wenn ich da nur ganz klein zu sehen bin, weiß ich nicht, ob ich da noch so viel Geld investiere. Ja, und dann sagen viele, lohnt sich das für mich? Wenn ich überhaupt eigentlich fast keine Perspektive habe, durch Sponsoring da wirklich gut finanziell solide durchzukommen, ne, dann lasse ich's. Und je mehr das sagen, umso mehr leidet die Qualität. Also, wieder ein Fass, das man aufmacht, nervt einfach. Lasst doch die Leute in Ruhe, bitte. Jetzt bin ich schon wieder, mach Ruhe.
Die FIS macht sich da halt ein Fass auf, das noch größer werden könnte, weil du müsstest dir dann auch eigentlich anschauen, warum, wie die Anzüge alle ausschauen und ob die Anzüge nicht auch ein bisschen ein Design haben, das einem Sponsor von einem nationalen Verband freundlich ist. War nicht in den letzten Jahren Swiss Ski, bevor sie da jetzt geswitcht sind auf dieses Orange, Rot und Weiß, haben sie ja davor Hellblau, Rot und Weiß gehabt. Und das waren irgendwie die Farben von Sunrise oder so, von einem Telekommunikationsunternehmen. Oje, jetzt Halbwissen, aber das war schon auch, könnte man so interpretieren, sage ich jetzt einmal, ja. Woher kommt das? Ah, das Zebra weiß ich gar nicht auswendig. Der Zebra-Look bei den Deutschen war da nicht auch mal, nein, das hat sich einfach der Ausstatter überlegt damals.
Das ist die Firma Bogner, Fire and Ice. Genau. Das ist eine beliebte Kollektion gewesen. Ja. Daraus ist diese Geschichte.
Also ich finde, das ist ja ein perfekter Fall dafür. Hört's auf damit, das ist zu nah an Bogner dran, darf nicht mehr sein. Ja, also ich sag's nur, ja.
Aber gleichzeitig. Aber gleichzeitig die 8 Meter große Bohrmaschine und den 14 Meter großen Ölkanister, den stellen wir in den Zielbereich.
Ja, ich hoffe so sehr, dass wieder neue
Aufgaben. Ja, natürlich. Ich hoffe es ja auch.
Ich
liebe Geiles, den Ölkanister und die Bohrmaschine. Lasst sie stehen. So. Herrlich, aber dann lasst auch die Athleten in Ruhe.
kleine Frage noch an dich. Hast du das neue Van Dier Racing Logo schon gesehen?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht.
Nein. Ah, okay. Naja, also du weißt ja, dass da dieser rote Bulle, der ja einem Energiegetränk ganz ähnlich ist, auch drauf war, neben dem Hirschen von dem Van Dier Logo. Der Bulle ist jetzt weg und jetzt haben sie Racing, das Wort Racing, so geschrieben, dass es ein Bulle ist. Das ist sehr lustig. Echt? Also das G zum Beispiel ist der Kopf von dem Bullen und so. Es ist herrlich. Schaut euch das alle noch an, wie das jetzt ausschaut, das neue Van Dier Racing Logo. Es ist sehr super. Mit einem Wort, also das, Chapeau, das ist wieder von, also, aber man muss auch sagen, sie haben ja auch ein Jahr lang nichts anders gemacht als sich, nein, natürlich nicht. Sie haben viele andere Sachen auch gemacht. Aber sie haben jetzt auch ein Jahr Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie man das Problem löst. Und jetzt haben sie es anscheinend gefunden. Ja, so viel zu dem Helm-Sponsoring, Hickhack. Und jetzt der letzte Punkt, den wir noch ansprechen wollen, ist ein kurzer Blick auf den Kalender zu werfen. Auf den Rennkalender, wir haben jetzt schon davor gesprochen, hey, ein bisschen nach hinten verschieben, aber es ist ziemlich voll und so weiter. Es gibt ja auch den Punkt, Tobias, wir wären ja die allergrößten Fans gewesen von der Teamkombination, aber, also sie war geplant, einmal in Kitzbühel, einmal in Crans-Montana, aber leider ist sie jetzt doch gestrichen worden, weil, auch wieder aus einem guten Grund, weil eben dann im Reglement wäre vorgesehen gewesen, es gibt dann Punkte für die Sieger oder für die Leute, die halt Punkte machen. Super. Es gibt Punkte auch für die Einzelwertungen. Also wenn Tobias, du bist ein Speedfahrer und ich bin der Slalomfahrer, wir zwei werden Zweiter in dem Rennen. Du kriegst 80 Punkte für deine Abfahrtswertung und ich 80 Punkte für meine Slalomwertung. Was macht jetzt zum Beispiel ein AJ Guinness oder ein Dave Riding, die keine Pendants haben in der Abfahrt? Da haben natürlich die großen Verbände einen Vorteil, einen ganz klaren. Du kannst bis zu 4 Teams hättest du da starten lassen können. Und dann verzehrst halt wieder auch dieses Rennen. Du nimmst den Leuten, die aus einem kleinen Verband kommen, der Albert Popov wird Probleme haben, da eine gute Leistung abzuliefern, kann da also wenig oder keine Punkte machen und muss halt schauen, dass er den Punkterückstand dann wieder aufholt in den anderen Slaloms, das kann es ja auch nicht sein. Leider wieder nicht zu Ende gedacht. Da gab es dann hat mir der Andy Sander beim Atomic Media Day erzählt, gab es dann quasi einen Fragebogen unter den Athleten, sollen wir das machen oder nicht? Und da war die überwiegende Mehrheit dagegen, dass man das eben nicht zu den Disziplinenwertungen zählt. Und dann war jetzt wieder die große Gefahr, dass da keiner mitfahrt. Also, dass dann in Kitzbühel dieses unfassbar prestigereiche Event dort, dass da dann halt am Freitag nur die dritte Reihe mitfahrt und dann irgendwelche lustigen Sieger, hey cool, zum ersten Mal auf dem Podest, zum ersten Mal ein Sieg. Darauf wollte sich Kitzbühel natürlich nicht einlassen, dass man dann die absoluten Topstars da nicht sieht und dass du da wieder nur so ein halbgares Event hast. Also leider jetzt doch wieder gestrichen, aber sie müssten sich da was überlegen. Also das wäre ja die Idee gewesen, dass man das auch im Weltcup etabliert, bei Großereignissen dann eben auch Medaillen da vergeben kann, beim IOC sich melden kann und sagen kann, hey, wir haben jetzt die Teamkombi, das ist ja super, das taugt euch ja auch, Team-Events, das wollen wir jetzt bitte auch im Olympiaprogramm haben, weil die Kombination ja zum Beispiel rausgefallen ist. Also da muss man sich was überlegen. Ja, sorry. Sonst haben wir es ja schon erwähnt, Lake Louise ist rausgefallen. Beim Kalender der Männer ist mir zum Beispiel aufgefallen, Bansko ist mal wieder dabei, Quitfiel auch. Der USA-Trip, den haben wir erwähnt, wieder im Februar. Das, was man zugute halten muss, nur die Techniker. Also sowohl, also in Espen, da haben wir letztes Jahr auch gehört, waren sie jetzt nicht allzu happy mit den Speedrennen dort, gibt es jetzt auch einen Riesenslalom und einen Slalom. Und dann, wenn du dir, Tobias, vielleicht auch den Kalender anschaust, warum, kannst du mir das vielleicht sagen, ist die vorletzte Abfahrt Mitte Februar quasi und die letzte Abfahrt beim Saisonfinale dann Ende März. Also du hast ja jetzt, das Saisonfinale ist ja jetzt auch aufgeteilt auf zwei Wochenenden. Und sie starten da eben nicht mit den Speedrennen, sondern die Speedrennen sind hintangestellt. Also das allerletzte Rennen in diesem Jahr wird sein eine Abfahrt in Saalbach. Finde ich sehr spannend. Und du hast einen riesen Gap dazwischen, zwischen der letzten Abfahrt Quitfiel, wo du dich noch fürs WM-Finale qualifizieren kannst, am 17. Februar und am 24. März hast dann die letzte Abfahrt und dazwischen ist nichts.
Also spannend. Bei den Herren. Weil die Damen, Herren, haben, genau. Die Damen haben ihre Abfahrt in Quitfiel noch Ende Februar oder genau. Anfang März. Aber ja, der Gap ist natürlich...
Ja, ist mir nicht aufgefallen. Finde ich völlig schräg. Also dann, ja.
Ja,
genau, ein kleines Detail, ja. Ja, sonst bei den Frauen, da fahren sie eben nach Mont-Tremblant, hoffentlich richtig ausgesprochen, in Kanada, Stadt Lake Louise, ja. Zwei Riesenslaloms dort. Mal wieder die Slowakei dabei, Jasna, Vlhová Land auf jeden Fall. Die Vlhová Hooligans müssen nicht ausschließlich ins Ausland fahren, sondern können auch mal daheim sie anfeuern. Cooler Kalender, auch leichtes Speed Plus bei den Frauen. 23 Speedrennen zu 22 Technik. Natürlich, wir wissen, eher gefährdet abgesagt zu werden. Ich freue mich am meisten auf den zweiten Slalom von Levi und den ersten Super-G in Val di Fassa und auf keinen Fall andersrum. Also diese Doppelrennen, wir sind keine großen Fans davon, aber es gibt sie wieder. Eben zwei Slaloms in Levi zum Beispiel. Auch bei den Männern gibt es hin und wieder Doppel-Events. Ja.
Mhm. So Zagreb ist raus, gell?
Ja, stimmt. Stimmt. Mhm, ja.
Keine Schlammschlacht am 5. Ja, genau. und 6. Januar. Stattdessen Kranjska-Gora für die Damen und Adelboden für die Herren.
Ja. In Gurgel findet ein Slalom statt.
Recht früh der Slalom-Auftakt,
gell? Recht früh, genau, ja. Ich habe sogar einen Einspieler mitgebracht, fällt mir gerade ein, vom Christian Scherer, Generalsekretär beim ÖSV, der uns erzählt, wie eigentlich dieses Rennen in Gurgel zustande gekommen ist.
Wie ist dieses Rennen in Gurgel zustande gekommen? Es war der Wunsch der FIS-Führung, dass es für jede Disziplin eine Art Opening gibt, mit dem Riesendorlauf-Opening in Sölden, mit dem Slalom-Opening für die Damen in Levi und dem Speed-Opening in Zermatt-Cervinia. Man hat daraufhin in der Nähe von Zermatt-Cervinia einen Austragungsort gefunden, hat uns angefragt, ob wir uns das vorstellen könnten. Ich muss sagen, eine Eintagesveranstaltung ist in der Refinanzierung aufgrund der temporären Bauten nicht ganz so lebend. Nichtsdestotrotz sind wir für den Sport. Und ich glaube, für das ist der ÖSV in den letzten Jahrzehnten gestanden. Das wird dann in den nächsten Jahrzehnten stehen. Wir haben gesagt, diese Herausforderung nehmen wir an. Wir haben super Partnerschaften in Hochkogel mit den Bergbahnen, aber auch natürlich mit Ötztal-Tourismus. Es ist auch für das Ötztal, für Tirol, die Möglichkeit, eine Schneekompetenz zu symbolisieren. Du hast den Gletscherskilauf, der beginnt mit Sölden. Du hast das erste Winterskigebiet mit Hochkugel. Es ist ja kein Gletscherskigebiet, sondern ein Winterskigebiet, das dann eröffnet. Von dem her glauben wir schon, dass es ein sehr schönes Weltcup-Rennen werden kann. Und im Gegensatz zu Lech Zus, wo die Rennen ja Off-Season gemacht wurden, sprich danach nochmal der Ort zugesperrt wurde und der Damm wieder für die Wintersaison aufgesperrt wurde, ist Hochkogel, ist die Region Gurgel generell ab diesem Zeitpunkt offen und man kann dann hoffentlich noch einen guten Rennen am Samstag selber am Sonntag ein paar Schwünge ziehen.
Die FIS auf der Suche nach einem geeigneten Ort für den Slalom-Auftakt, auch da, also dass man da dann in die Saison gut startet. Und einen Punkt jetzt noch, Tobias, es gibt ja, also in diesem Jahr, in dieser Saison gibt es kein Großereignis, keine WM, keine Olympischen Spiele. Das könnte die letzte solche Saison gewesen sein, weil es gibt ja den Plan von FIS Games, die dann eben jeweils in diesen Saisons stattfinden sollen, wo gerade keine WM und kein Olympia geplant ist. Was hältst du von dem Vorschlag? Hast du irgendeine Meinung dazu? Ist das völlig wurscht?
Na, ich habe mich noch nicht genau damit beschäftigt und ich fände es gut, Lukas, weiß ich nicht, wie tief du drinnen bist, wie das genau aussehen würde, wie man es plant, du schüttelst mit dem Kopf. Ist, glaube ich, ein Thema, das wir uns mal genauer erklären lassen sollten. Und wenn wir da tiefer drinnen sind, dann können wir da, glaube ich, genauer drüber sprechen. Grundsätzlich vorstellbar ist vieles. Wenn ich aber FIS Games höre mit FIS, ja, bin ich jetzt erstmal zurückhaltend und will mich genauer damit beschäftigen, steht dem Ganzen erstmal offen gegenüber und dann können wir an anderer Stelle drüber sprechen. Mal, im Biathlon gibt's jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und die funktioniert jedes Jahr Bombe. Jetzt ist aber die Frage, ein Produkt jetzt wieder neu aus dem Boden zu stampfen, kann funktionieren. European Games ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, das wirklich an vielen Standorten extrem gut geklappt hat. Gab aber auch Standorte, kam keine große Begeisterung rüber. Was will man machen? Wie groß soll diese Dimension sein? Und so wie ich meinen Lieblingsverein, die FIS, kenne, geben die sich nicht mit so einer kleinen Geschichte zufrieden, sondern die wollen dann wieder sagen, hier haben wir die große Kiste raus. So, jetzt müssen wir uns aber überlegen, wie schwer es ist, Bewerber zu finden für olympische Winterspiele. Es ist ein echt harter Kampf.
Ja.
So. Und dann zu sagen, ja, ja, hey, lasst uns eine neue Serie aus dem Boden stampfen und wir sind die FIS. Wir müssen das natürlich, gehe ich jetzt von aus, ich weiß es nicht, wir machen das größer. Dann weiß ich nicht, ob du dich damit vielleicht nicht auf Sicht verzettelst. Weißt du, in welchem Rhythmus die sein sollten? Also
ja, genau, eben jeweils in den Jahren, wo kein Olympia, kein WM stattfindet. Also alle 4 Jahre wäre das dann, genau. Und es sollten schon eigentlich alle FIS-Disziplinen sollen da mitmachen. Das war mal der erste Plan, das erste Konzept. Aber wie du sagst, noch viel zu unklar. Und ein guter Punkt, weil wir Olympia 2030 wissen wir noch immer überhaupt nichts. Also es hat jetzt da von der Schweiz schon eine Idee gegeben. Sie wollen ja jetzt, dass es gibt ja kein offizielles Verfahren mehr, wo man dann bei einer IOC-Session abstimmt oder so drüber, sondern das wird ja jetzt in der Hintertür, könnte man auch sagen, vergeben. Und da, also da gibt es keinen klaren Bewerber. Die Schweiz hat gesagt, hey, wir wären bereit, aber nur dann, wenn wir quasi alle bestehende Infrastruktur, die wir in dem Land haben, und da haben wir einiges, wirklich verwenden können. Und wir wehren uns dagegen, dass wir alles neu machen müssen. Das wäre unser Vorschlag.
Die Schweiz würde auch als Nation antreten. Als Ausrichter, nicht als Stadt.
Ah ja, genau, das ist auch das Besondere.
Das ist ja das Interessante im Modell, weil es ist eine Liga.
Ja, stimmt.
Das ist ein interessanter Punkt. Es wird darüber gesprochen, dass sich Frankreich mit den französischen Alpen bewerben will, um die Olympischen Winterspiele. In Schweden, mit Stockholm, glaube ich, ist da mit dran. Schauen wir uns irgendwann auch nochmal genauer an. Ja. Da wird auch drüber gesprochen. Und vieles deutet darauf hin, dass 2034 in Salt Lake City Olympische Winterspiele sind. Da wird's wohl schon etwas konkreter, aber auch hier, bevor wir jetzt mit Halbwissen hin und her jonglieren, glaube ich, nutzen wir irgendwann die Gelegenheit, uns das genauer anzuschauen. Und ja, weiß ich nicht, FIS Games, okay, ich will das Konzept genau sehen und dann würde ich mir eine erste Meinung bilden. Dann will ich natürlich sehen, wer bewirbt sich darum. Wie reagieren eigentlich die möglichen Ausrichter? Haben die überhaupt Bock drauf? Welchen Stellenwert genießt es bei den Athletinnen, bei den Athleten? Weißt du ja auch nicht. Ja, und dann kann ich mehr dazu sagen. Grundidee, keine Ahnung, stehe ich erstmal offen gegenüber, weiß ich nicht, wie es dir geht.
Ja, schließe ich mich dir an. Voll. Und die FIS kann einen Erfolg verbuchen, nämlich, dass sie jetzt dein Lieblingsverein ist und nicht mehr der Bayern 04 Leverkusen.
Ja, ja. Ich tausche jetzt alle Trikots hier aus. Ja. Ja.
Nur mehr Fiss-Gear,
Überklebtes Logo jetzt mit Fiss.
Ja.
Und die ganzen Rücknummern, so alte Ulf Kirsten, Dimitar Berbatov-Trikots und so. Das wird jetzt alles überklebt mit Nummer 1 Elias.
Mhm. Super, gut, oder? Ja.
Ja.
Super. Sehr gut, sehr gut.
Ja, und das ist, aber das Sponsoring vorne, ja, Aspirin und sowas, das wird überklebt oder auf Spielkartengröße.
Genau, reduziert. Auf Spielkartengröße.
Weil das reduziert. Ist unsere genau, neue Policy.
Ja. Ja. Ja, genau. Bleiben zwei Buchstaben dann über oder so, ja, voll. Sehr gut. Ich glaube, wir haben einmal sehr viel gesprochen schon und einen ersten Blick auf die neue Saison gegeben und was da so hinter den Kulissen vielleicht auch abgelaufen ist. Unser Fahrplan wäre, dass wir uns nächste Woche melden und ich bin tatsächlich vor Ort. Ich werde nach Sölden fahren für den Standard und dann werden wir uns noch vor dem Rennwochenende melden und dann eben auch wirklich aus sportlicher Sicht auf die Saison vorausblicken. Der Kaffeesud in einer Woche wird genauso sein wie der, den wir heute hätten. Es ist natürlich schwierig. Wir werden euch dort nicht exklusiv verraten können, wer welches der 90 Rennen gewinnen wird. Aber wir werden trotzdem versuchen, euch ein bisschen mitzugeben, was wir so an Stimmung eingefangen haben. Wir haben doch beide, würde ich sagen, mit einigen Leuten geredet und können dann ein paar Infos geben und ich hoffentlich dann auch vielleicht ein paar Eindrücke von vor Ort. Tobias, danke für die erste Folge in der neuen Saison, in der fünften. Herrlich.
Ebenso.
Ich muss noch nachschauen bis zur nächsten Sendung, was eigentlich das fünfjährige, zum fünfjährigen Hochzeitstag, wie der heißt. Und dann gibt's ja ganz, ist, erkläre ich beim nächsten Mal, weil es ist wirklich großartig. Freut euch drauf. ich sag danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich auch in dieser Saison auf Twitter, Facebook und Instagram, Twitter darf man immer sagen, gell? Auf Facebook, auf Instagram und auf X könnt ihr uns schreiben. Unter Après-Ski-Podcast sind wir dort zu finden. Und ja, wir freuen uns über Feedback. Wir haben auch schon einiges an Feedback bekommen von euch. Vor allem ein häufiges, wann kommt endlich eure nächste erste Folge? Das freut uns wirklich extrem, dass ihr da auch teilweise so streng seid mit uns. Das zeigt uns nämlich, dass wir vielleicht doch von einigen von euch sehr gern und regelmäßig gehört werden. Das freut uns irrsinnig. Wir freuen uns schon auf die neue Saison. Auf den Austausch auch mit euch und wünschen euch bis dahin alles Gute. Wir melden uns nächste Woche wieder. Servus!